Ja, von mir einen wunderschönen, sonnigen, herbstlichen Sonntagmorgen. Als ich mich vorbereitet habe auf diesen heutigen Sonntag, da ist mir ein Thema in den Sinn gekommen und das passt vielleicht auch ganz gut zu dem, was wir heute noch im Laufe des Gottesdienstes feiern werden. Und die Frage, die ich zunächst mal an euch stellen will, ist: Auf wen oder was warten wir eigentlich? Auf wen oder was warten wir? Ich habe dazu einen Artikel in der Welt gelesen und den möchte ich euch vorlesen. Oder einen Teil davon, ich habe ihn etwas gekürzt. Die Überschrift war: Warum wir das Warten nicht verlernen dürfen. Auf Ämtern, an Haltestellen oder bei Ärzten. Früher verbrachte man viel Zeit mit Warten. Doch das reine Warten, ohne Ablenkung, durch Surfen, Spielen, Chatten, stirbt aus. Der Preis dafür ist hoch. Ob beim Anstellen, an der Supermarktkasse, an Bushaltestellen, auf Bahnhöfen, im Wartezimmer von Ärzten, in den Stuben von Ämtern, ja selbst im Auto vor der roten Ampel, das Warten stirbt aus. Jedenfalls das Warten im Sinne von Nichtstun, ohne Ablenkung durch Surfen, Chatten und Spielen. Viele können es sich schon gar nicht mehr vorstellen, gegen eine Wand zu starren, in den Himmel zu schauen, andere Leute zu beobachten, ausharren und sich in Geduld üben. Heute gibt es das praktisch nicht mehr, weil nahezu jeder mit seinem Smartphone ausgestattet ist und sich damit die Zeit vertreibt. Aber ist das Ende der Langeweile wirklich eine Erlösung? Für Wissenschaftler jedenfalls nicht. Sie warnen vor einem Kulturverlust. Warten erfordert Selbstdisziplin. Ohne Zweifel, das Warten konnte quälend sein, zum Beispiel beim Zahnarzt. Da ist man heute für die Ablenkung dankbar. Und doch meint der Philosoph Stefan Gosepat, wenn wir das Warten verlernen würden, wäre das ein kultureller Verlust. Warten können hat etwas mit Selbstdisziplin zu tun. Heute können viele noch nicht einmal 5 Minuten an der Supermarktkasse warten, ohne das Handy zu zücken. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht gehen sollte, kein Empfang, Hände voll, dann werden sie ganz ungeduldig. Das Warten, so unangenehm es sein konnte, hatte etwas Positives, meint der Kommunikationswissenschaftler Peter Forderer von der Universität Mannheim. Das war dieser Moment, er meint auf jeden Fall einen Moment der Pause. Man ließ die Welt auf sich wirken, man konnte nachdenken. Dass das verschwindet, ist sicherlich ein Problem. Das wird etwas sein, das uns nachhaltig verändern wird. Ohne Langeweile keine Kreativität. Zum einen kann es das Denken beeinträchtigen. Von Kindern weiß man, dass sie nicht kreativ sein können, wenn sie jeden Tag ein vollgepacktes Programm haben. Sie brauchen die Langeweile, um selbst Ideen zu entwickeln. Erwachsene dürfen da nicht viel anders sein. In der Erfahrung des Wartens kann eine Chance liegen, meint Gosepat, Professor an der Freien Universität Berlin. Man braucht die Phasen des Nichtstuns, auch der Langeweile, zum Beispiel während einer Fahrt in der U-Bahn, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Was man sonst fast nur beim Psychotherapeuten hat. Man schaut aus dem Fenster, die Gedanken gleiten weg und plötzlich hat man einen guten Einfall. Plötzlich weiß man, wie man etwas anpacken muss. Das ist natürlich nicht garantiert, aber wenn man keine Gelegenheit schafft für solche Gedanken, dann kommen sie auch nicht, sagt Gosepat. Man muss ihnen Raum geben. Das ist der erste Teil dieses Berichtes und dann wird das noch weiter ausgeführt. Und es gibt auch viele andere Bereiche, wo sich Menschen mit diesem Thema Warten auseinandergesetzt haben. Vom Schriftsteller Samuel Beckett, da gibt es ein Theaterstück, Warten auf Godot. Und da wird im Prinzip ein langes, vergebliches Warten dargestellt, bis zum Schluss eigentlich gar nicht klar ist, wer dieser Godot ist und warum man in einer gottverlassenen Gegend auf ihn wartet. Aber ich denke, das alles beschreibt einen Menschen, der nicht weiß, woher er kommt, wer er ist und wohin er geht. Schauen wir uns die andere Seite an. Was steht in Gottes Wort zum Thema Warten? Warten auf Gott. Ich denke, das ist ein kurzweiliges, ein sinnerfülltes und ein hoffnungsvolles Warten. Gott, der uns geschaffen hat, der gibt uns einen Sinn. Und dazu finden wir einen Abschnitt in der Bibel im ersten Brief an die Thessalonicher, im Kapitel 5. Und ich lese die Verse 1 bis 6. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst ja, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Die Aussage, dass der Herr Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommen wird, das macht uns vielleicht zunächst mal Angst. Und ich denke, das ist auch nicht verwunderlich, denn immer wieder hören wir von Einbrüchen. Und das ist keine gute Nachricht. Das beunruhigt uns. Aber ich denke, auf der anderen Seite wird in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, beschrieben, dass wir als Christen keine Angst zu haben brauchen. Paulus geht es hier im Wesentlichen darum, aufzuzeigen, dass der Herr Jesus so unvorhersehbar und so überraschend wie ein Dieb in der Nacht kommt. Das ist eigentlich seine Aussage. Auf der anderen Seite finden wir in diesem Abschnitt, dass derjenige, der zum Herrn Jesus gehört, wie ein Kind des Lichts ist. Ich denke, das ist eine wunderbare Aussage, denn damit können wir frei und unbeschwert leben. Was bedeutet das, ein Kind des Lichts zu sein? Ich denke, ein Kind des Lichts zu sein bedeutet, dass ich vielleicht die dunklen Seiten meines Lebens in das Licht Gottes stelle. Wenn ich traurig bin, wenn ich Sorgen habe, wenn ich unzufrieden bin, dann kann ich das abgeben an meinen Gott. Ich kann es mit ihm besprechen. Und der Rainer hat uns das vorhin hier nochmal vorgestellt. Gebet, das Reden mit Gott. Ein wunderbares Vorrecht, das wir haben dürfen. Und ich denke, wenn man diese Zusage Gottes in Anspruch nimmt, dann ist manches nicht mehr so dunkel, wie es vielleicht zunächst erscheint. Da kommt Licht in die Sache. Auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, mein Gegenüber, den Menschen, denen ich begegne, in das Licht Gottes zu stellen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so manches Mal begegne ich Menschen, wo man zunächst mal denkt, Menschen, das ist kein einfacher Mensch, der ist ja ganz anders als ich. Aber wenn ich diesen Menschen und das, was ich an ihm anders sehe, in das Licht Gottes stelle, dann merke ich, Mensch, der ist ja auch ein Geschöpf Gottes. Das ist ja auch jemand, den der Herr Jesus lieb hat. Und diesen Menschen hat er mir an die Seite gestellt. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir in einer solchen Situation einfach den anderen in das Licht Gottes stehen, ihn vielleicht mal aus seinen Augen betrachten, und dann wird sich unsere Ansicht, unsere Meinung sehr schnell ändern. Glaube ist auf der anderen Seite aber auch etwas Freudiges, etwas Befreiendes. Es ist etwas, wo wir zusammen feiern dürfen, wie zum Beispiel heute an diesem Morgen das Abendmahl. Und ich denke, es wird deutlich, dass wir allen Grund haben zu feiern. Gerade auch dann, wenn wir vielleicht Schweres erlebt haben und durchgemacht haben und gerade auch dann, wenn einem vielleicht gar nicht zum Feiern zumute ist, wenn nicht alles rund läuft. Denn wir Christen, wir haben eine wunderbare Hoffnung, eine Auferstehungshoffnung. Und diese Hoffnung, die bringt Licht in unser Leben. Und wenn wir feiern, wenn wir auch das Abendmahl feiern, dann feiern wir nicht uns, sondern wir feiern den, der Licht in unser Leben gebracht hat, unseren Herrn Jesus. Und in diesem Abschnitt haben wir auch gelesen, dass Glaube nicht nur vor sich hin dümpelt, sondern dass Glaube tatkräftig und aktiv ist. Dazu gehört auch, dass wir Beziehungen haben. Beziehungen und Freundschaften zu Menschen auch außerhalb dieser Gemeinde. Denn nur so können wir als Zeugnis für Gott ein Licht sein, ein Licht in dieser Welt. Und das hält uns vielleicht auf der anderen Seite auch auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn wir einfach merken, wie wunderbar es ist, zu Gott zu gehören. Wenn nur nicht dieses Warten wäre. Das stößt uns Menschen immer wieder auf. Und statt dieses Warten zu füllen mit einem Sinn, mit einer Hoffnung auf das Kommen des Herrn Jesus, versuchen wir Menschen sehr häufig ganz andere Wege einzuschlagen. Wege, die nicht ans Ziel führen. Und auch diese Wege werden uns in diesem Abschnitt beschrieben. Zwei von ihnen möchte ich einfach mal aufführen. Der eine Weg, der in die falsche Richtung führt, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Zu denken, überall ist doch Ruhe und Frieden. Und dann kommt man schnell dahin, festzustellen, Mensch, Gott, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Er kümmert sich ja gar nicht um das, was in dieser Welt passiert. Und so lebt man in diesen Tag hinein und lässt Gott einen netten alten Mann sein. Und in diesem Abschnitt haben wir gelesen, dass Menschen, die so denken, irgendwann überrascht werden wie eine schwangere Frau von den Wehen. Und dieses Bild macht ganz klar deutlich, dass diese Ablehnung, dieses Kleinreden, dass es Gott eigentlich gar nicht gibt, der kümmert sich ja gar nicht, eine sehr kurzsichtige Sache ist. Denn bisher ist noch kein Kind im Mutterleib geblieben. Und so sicher wie ein Kind nach 9 Monaten aus dem Bauch der Mutter will, wir werden das ja jetzt irgendwann bald, erleben, so sicher wird auch der Herr Jesus wiederkommen. Ich denke, ein schönes Bild, das hat damals jeder verstanden. Und dann gibt es die anderen, gerade auch im christlichen Bereich, die sehr mathematisch veranlagt sind. Die versuchen zu berechnen, wann kommt der Herr Jesus wieder? Der Jesus selber hat zwar in den Evangelien ganz klar gesagt, niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Weder die Engel im Himmel noch der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Und auch das bestätigt Paulus hier in diesem Abschnitt. Aber trotzdem gibt es viele Menschen, die versuchen, immer so ein Enddatum zu errechnen. Aus den Schilderungen in der Offenbarung meinen sie ableiten zu wollen, wann der Herr Jesus wiederkommt. Und ich denke, das Fatale ist, dass es davon abhält, die Zeit bis dahin sinnvoll auszuschöpfen. Martin Luther soll einmal gesagt haben, und ich denke, die meisten von euch kennen diesen Ausspruch, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und ich denke, das ist ein wunderbares Motto, wenn es darum geht, die Zeit des Wartens sinnvoll auszunutzen. Und es zeigt uns, dass ich jeden Tag so leben sollte, dass ich einfach erwarten kann, dass der Jesus wiederkommt. Dazu möchte ich euch zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen. Da war ein Mann, der hatte erfahren, dass der Jesus zu ihm kommen wollte. Wir müssen das mal vorstellen. Wenn ich mir das vorstelle, der kündigt sich jetzt an, da würde man wahrscheinlich ziemlich nervös. Zu mir? In mein Haus? Und er rannte in alle Zimmer, die Treppen hoch und runter, er kletterte auf den Dachboden und er stieg in den Keller hinab. Und er sah sein Haus mit ganz anderen Augen. Er dachte, unmöglich. In diesem Dreckstall, da kann ich keinen Besuch empfangen. Schon gar nicht Gott. Ich meine, ich kenne das jetzt von meiner Frau. Ich finde immer, bei uns sieht es klasse aus. Aber wenn Besuch kommt, oh, wie sieht das hier aus? Ich muss unbedingt aufräumen. Ich weiß ja nicht, wie das euch geht. Aber bei all diesem Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Also machte er sich ans Werk. Er riss Fenster und Türen auf, rief hinaus, Brüder, Freunde, Leute, helft mir aufräumen. Irgendjemand, der mich hört, bitte, aber schnell. Und er machte sich dran, sein Haus zu putzen. Und durch dicke Staubwolken sah er, dass jemand kam, der ihm helfen wollte. Und der Mann war sehr dankbar dafür. Und sie schleppten gemeinsam das Gerümpel aus dem Haus, schlugen es klein, verbrannten es, sie schrubbten Treppen und Böden. Sie brauchten viel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer klebte Dreck in allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Doch, doch, das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag und tatsächlich waren sie spät am Abend fertig. Sie gingen in die Küche und der Mann deckte den Tisch. So, sagte er, jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Jesus kommen. Aber wo bleibt er nur? Aber ich bin ja schon da, sagte der andere und setzte sich an den Tisch und sagte, komm und iss mit mir. Diese Geschichte hat mir sehr zu denken gegeben und auf der anderen Seite Mut gemacht. Ich denke nicht, dass wir in unserem Leben in einen solchen Aktionismus verfallen müssen. Aber ich denke, Jesus jeden Tag zu bitten, dass er mit uns das Leben gestaltet, dass er an unserer Seite ist und dass er uns hilft, durchzuhalten. Ich denke, das können wir schon. Und wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir das vielleicht verlernt haben, dann schlafen wir, bildlich gesprochen, ein. Aber wir sollten wieder aufwachen, um unseren Glauben zu stärken und zu beleben. Und das tut gut. Und dann merken wir auch, dass sich dieses Bild, was Paulus im Thessalonicher Brief benutzt, dass der Herr Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, dass sich das verwandelt. Wenn ich jeden Tag lebe, als stünde er morgen vor der Tür, dann ist er mein täglicher Gast, mein Begleiter. Und dann ist eigentlich das zweite Kommen des Herrn Jesus eigentlich nur noch dazu da, dass auch andere das mitbekommen. Für mich als Christ ist es eine Selbstverständlichkeit. Für diejenigen doch, die rechnen oder die schlafen, wird es auf jeden Fall eine Überraschung werden. Und ich denke, es ist schön, wenn wir uns diesen Gedanken vielleicht einfach zu Herzen nehmen. Denn ich denke, dann werden wir merken, dass es als Christ eigentlich keinen langweiligen Tag gibt. Da ist immer etwas zu tun. Manchmal vielleicht mehr, als ich schaffen kann, aber ich denke, auf jeden Fall spannend und abwechslungsreich, um so das Warten auf den Herrn Jesus auszufüllen. Und ich denke, das ist ein wunderbares Vorrecht, das wir als Christ haben, diesen Tag, unser Leben mit Sinn zu füllen. Mit Aufgaben in der Gemeinde, mit Aufgaben gegenüber Menschen um uns herum. Dieses Warten auf den Herrn Jesus, das gibt uns dann auf einmal einen Sinn, eine Erfüllung. Ich denke, wir als Christen, wir dürfen hoffnungsvoll leben, auch wenn es schwere Momente im Leben gibt. Auch wenn Christsein nicht heißt, dass uns keine Schicksalsschläge mehr treffen. Aber wir dürfen wissen, bei ihm finden wir Trost. Wenn wir ihn rufen, er ist derjenige, der kommt, um uns zu helfen, in unserem Leben aufzuräumen. Er will unser Gast sein. Ich denke, das, was die Bibel beschreibt, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, das ist so ein wunderbares Ziel, das wir in unserem Leben haben dürfen und das uns vor allen Dingen Hoffnung für unser Leben gibt. Amen. Amen.